Lesezeichen Junior, ein Podcast von Kinder- und Jugendbibliothekarinnen. Lesezeichen Junior,
ein Podcast für Eltern und andere Erziehende.
Worum geht's?
Um die besten neuen Bücher für Kinder und Jugendliche.
Herzlich willkommen auch wieder im März zu Lesezeichen Junior. Wir sind heute zu dritt. Die Luisa ist da.
Hallo.
Und die Katja ist da.
Hi.
Und ich bin die Anja. Hallo. Und wir haben heute eine schöne Auswahl an Büchern dabei. Und ich kann schon verraten, heute gibt es viel zum Mitmachen. Und die Katja hat gleich was zum Mitmachen. Was hast du denn dabei heute?
Ich habe das fantastische Bilderbuch Die Ente blinzelt nicht dabei.
Oh, ja.
Das kennst du?
Ja, ich ja. Hab, es ist super.
Es ist so super. Von Alex Latimer. In diesem Bilderbuch sind wir in einem Dialog zwischen einem Erzähler, den wir gar nicht so kennen. Also es ist das Buch praktisch. Das Buch, das mit uns spricht oder mit den Kindern spricht und ganz empört ist, denn es gibt da diese Ente. Und diese Ente, die steht da einfach rum und guckt mich an, aber sie blinzelt nicht. Und das macht unser Buch, unser erzählendes Buch sozusagen ein bisschen wahnsinnig. Warum blinzelt diese Ente nicht? Und da wird alles Mögliche versucht. Was kann man denn machen, damit die Ente blinzelt? Erschrecken, anpusten. Man probiert alles Mögliche aus und die Kinder werden natürlich aufgefordert, mitzumachen und ja, alles zu versuchen, damit diese sehr, sehr stoische Ente dann doch irgendwann mal blinzelt.
Macht sie's?
Anja, macht sie's?
Sollen wir es verraten?
Ja, wir verraten es natürlich. Also tatsächlich ist ganz, ganz zum Ende blinzelt die Ente. Und das ist total toll inszeniert. Also ein ganz tolles, tolles Buch. Unglaublich komisch, unglaublich kreativ. Hat so einen gewissen Comic-Style. Es ist so eine simple Idee, die ich aber auch so auch noch nicht gesehen habe, muss ich echt sagen. Funktioniert fantastisch. Und schafft nicht nur Gesprächsanlässe, weil das Kind ist natürlich aufgefordert, mitzumachen, zu rufen, zu schreien, drüber zu reden, sondern auch kreativ zu sein. Ja, was könnten wir denn tun, damit diese Ente blinzelt? Ein tolles Buch, das man immer und immer wieder anschauen kann. Und sowohl mit einem Kind als auch mit der ganzen Gruppe, glaube ich, funktioniert das auch wunderbar. Es ist so ab 4 Jahren gedacht, finde ich auch ganz gut, weil dieser Humor und dieses Zwischenspiel zwischen Buch und Kind, ich glaube mit 4 ist es auch so, dass man das dann auch wirklich gut verstehen kann und da seinen Spaß dran hat. Aber was ich als erwachsene Person natürlich auch sehe, ich als Erwachsene, die dann vorliest, ist, wie auch mit dem Schriftbild gearbeitet wird. Also auf der einen Seite haben wir eben, habe ich schon gesagt, dieses Bild, dieses Comichafte. Auf der anderen Seite ist aber auch dieser Text, diese Aufforderungen oder dieses Gespräch, das das Buch mit uns führt. Und auch da wird praktisch so ein bisschen vom Schriftbild, comichaft, auch mit der Sprache gearbeitet. Und das lädt natürlich auch dann zum Erzählen ein und macht natürlich bei uns als Vorlesenden auch besonders Spaß, finde ich.
Wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich blinzelt keine Buchfigur.
Stimmt. Stimmt.
Aber ich muss sagen, ich sehe ja gerade das Cover und ich hatte das Buch in der Hand und dieses Cover ist mir zu unscheinbar gewesen. Hätte ich gewusst, dass das so ein lustiger Titel ist, dann hätte ich mir das natürlich auch mal mit nach Hause genommen. Und deswegen danke auch für den Tipp, weil ich denke, es würde untergehen, weil es halt sowas ganz Einfaches vom Cover her ist.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Auf dem Cover, man sieht schon mal ganz gut die Ente, die eben mit ihren aufgerissenen Augen und diesem sehr stoischen Blick, ich muss ein bisschen dran denken von dem Stil an John Klaassen, der eben auch mit so reduzierten Illustrationen Mimiken schafft, also wo ganz viel über die Augen funktioniert und hier die Augen sind natürlich auch entsprechend wichtig und da bin ich immer beeindruckt, was da alles rüberkommt und wie es funktioniert mit dieser, ja, reduzierten Mimik und dass wir dabei aber trotzdem was spüren.
Die Ente auf dem Cover ist ja wirklich sehr einfach gehalten. Es ist ja quasi nur der Kopf, nur so ein abgerundeter Hals sozusagen und 2 Kreise als Augen und ein Schnabel drin. Und mehr ist es ja gar nicht. Also eigentlich wirklich sehr minimalistisch gehalten.
Ja. Aber gerade deswegen funktioniert der Witz, der sich auch dann durchs Buch durchzieht, eben so gut.
Richtig.
Ja. Ein kleines Kunstwerk und ein Riesenspaß. Wir bleiben bei Bilderbüchern, die zum Mitmachen einladen, Anja, was hast du dabei?
Ja, ich habe dabei Dieses Buch will Spaß haben von Katja Frixe und Lena Hesse. Erschienen im Arena Verlag. Empfehlen würde ich es ungefähr ab 4. Und wie du schon gesagt hast, wir haben wieder ein Mitmachbuch. Auch hier spricht das Buch mit uns. Das Kind wird in Du-Form angesprochen. Und wir haben eine Geschichte, die komplett in einem Wohnzimmer einer Familie spielt. Die Familie wird vorne gleich vorgestellt. Also wenn man das Buch aufschlägt, sieht man gleich die 4 Kinder, die dort eine Rolle spielen. Papa, Oma und Opa. Und es gibt noch eine Katze und selbstverständlich das Buch. Die spielen alle eine Rolle. Und auf der ersten Doppelseite wird man eben begrüßt. Zum Beispiel könnte man das Buch auch begrüßen, indem man über die Seiten streichelt. Wird man auch aufgefordert. Und dann kann man erstmal das Zimmer entdecken. Und eine zentrale Frage, die auch im Buch selber dann die ganze Zeit eine Rolle spielt, wo ist denn eigentlich Mats? Weil Mats hat nämlich schlechte Laune, der will mit gar nichts irgendwas zu tun haben und der Grund ist ganz klar, es gab nämlich keine Spaghetti zum Frühstück, sondern Müsli. Ist natürlich echt doof gelaufen und wir müssen also Mats finden, beziehungsweise das Kind muss Mats finden. Und gleich bei der zweiten Doppelseite wird der Vorlesende oder die Vorlesende eingebunden, weil es werden nämlich Vorschläge gemacht, wer liest denn eigentlich gerade vor. Da soll das Kind dann erklären. Es wird vorgeschlagen, es könnte zum Beispiel ein großer, zotteliger Brummbär sein, es könnte ein einäugiges Monster sein oder eine kleine Fee oder vielleicht auch die Mama oder der Papa oder ein Erzieher. Und die werden dann auch begrüßt. Und so zieht es sich dann eben durch das Wohnzimmer, die Geschichte, durch das Buch. Also wir sind immer im Wohnzimmer und Mats soll hinter dem Sofa hervorgelockt werden. Was könnte man machen, um jemanden hervorzulocken?
Was rufen?
Sehr gut. Man soll dann zum Beispiel rufen. Und da wird dann auch gleich erklärt vom Buch, dass das Buch kein Einschlafbuch ist. Das ist ein Spaßmachbuch.
Mhm.
Also das Buch fordert immer wieder auf, was zu tun ist oder man kann auch selber Ideen einstreuen, was man tun kann. Ich muss dazu sagen, manchmal ist das nicht ganz so bibliotheksgeeignet, finde ich, weil man wird aufgefordert, schnell auf und zuzuschlagen, damit man klatscht. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so für langlebige Bücher gedacht, aber ja, sind wir mal nicht so und lassen es zu. Ich persönlich finde es ein bisschen lang für ein Bilderbuch, aber es ist so, wenn man Mats nicht finden möchte, dann kann man im Prinzip jederzeit aufhören, weil es ist immer eine Situation im Wohnzimmer und ich kann auch sagen, ja, wir gucken morgen einfach weiter, was da im Wohnzimmer so los ist. Ich weiß nicht, ob ihr Katja Frixe kennt, die hat auch für die Erstleser nämlich so Mitmachbücher geschrieben. Also jetzt hat sie hier ein Bilderbuch geschrieben, was ich nur empfehlen kann.
Kannst du noch mal was zum Stil der Illustrationen sagen?
Ja, es ist so eine Mischung, würde ich fast sagen, von wie wenn es auch ein Kind gezeichnet hätte. Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Seite aufgeschlagen, da ist einfach ganz fein der Vorhang gezeichnet und das ist dann aber kariert, wie auf einem Blatt Papier. Also der Zeichenstil ist sehr gemischt. Also die Farben sind nicht ganz so kräftig. Man wird nicht erschlagen von diesem Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ändert sich auch immer wieder. Irgendwann steht mal ein großer Tisch drin, den die Familie braucht und eher so ein bisschen verwaschen.
Also der Stil ist kindgerecht, aber nicht so überkitschig, niedlich, sondern genau. Eher so Realität mit...
Richtig, ja.
Okay.
Luisa, du hast auch noch ein Mitmachbuch?
So eine Art Mitmachbuch. Ich habe mitgebracht, es war einmal ein Märchen. Also ein Märchenbuch, ganz untypisch für mich, die ich sonst immer nur Fantasy und Jugendliche und Romantik. Habe mich jetzt mal an ein Märchenbuch rangetraut und war begeistert, denn auf dem Cover steht auch Entscheide du, wie die Geschichte weitergeht. Und das hat mich sehr an diese Bücher erinnert mit diesen 1000 Abenteuern, wo man dann entscheiden muss, auf welche Seite man weiterliest. Und ich wollte einfach wissen, wie machen die das in diesem Märchenbuch? Das Märchenbuch ist von Natalia und Lauren O'Hara. Das Cover ist halt auch schon so ein bisschen bunter, finde ich. Also da ist ein Drache zu sehen, eine Fee und ein Einhorn und ein kleines Schloss mit 3 Türmen und eine Maus. Also es ist sehr kindgerecht gezeichnet. Es wird ab 6 Jahren empfohlen. Ich würde es auch nicht früher anfangen, weil die Zeichnungen sind im Aquarellstil, sind auch schon ganz gut an die Realität angelehnt und es wird auch ein bisschen gruselig. Weil in einem Märchen, wir kennen es alle, kommt ja auch ein Bösewicht drin vor oder eine Bösewichtin. Das kann man eben selbst entscheiden. Es ist natürlich nicht so, dass man dann durch das Buch springt, also dass man einmal auf Seite 1 ist und einmal auf Seite 40, sondern man kann auswählen, welche Geschenke man erhält. Ob man jetzt durch einen dunklen Wald geht oder durch ein Loch fällt. Also das kann das Kind halt selber entscheiden. Und das fand ich ganz schön, um da einfach weiter zu sagen. Und später kannst du das selber lesen mit Abenteuerbüchern, mit einem Krimi-Buch, wenn das Kind sich dann dafür entscheidet. Und das Buch kann man halt auch immer wieder lesen, denn es geht immer wieder gut aus, aber mal kämpft das Kind mit roten Schuhen gegen eine Hexe und mal ist das Kind eine Ritterin, was ich auch sehr, sehr toll fand, dass da kein Ritter gibt, sondern eine Ritterin gegen, ich glaube, auch ein Monster. Ich fand's toll.
Ich find's auch sehr, sehr toll. Ich find's vor allen Dingen wunderschön. Also haben wir auch schon öfter gesagt, wenn wir hier über Bilderbücher sprechen, über Illustrationen, jeder Geschmack ist ein bisschen unterschiedlich. Die eine fühlt sich von dem angesprochen, der andere von etwas anderem. Bei mir hat es sehr gut funktioniert, also von der Optik, von den Illustrationen. Ich finde, es sind viele, viele Details. Es ist, du hast schon gesagt, Aquarell. Es ist auch sehr feingliedrig, finde ich, wie es dargestellt ist. Und auf jeder Seite, diese Optionen, die das Kind wählen kann, die sind immer dargestellt und abgebildet. Das heißt, das Kind sieht dann eben den Frosch, kann dann sagen, okay, wir machen mit dem Frosch weiter in der Geschichte oder
genau.
Zum Beispiel. Dieses Zusammenspiel von der Geschichte, den Bildern und der Art und Weise hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Also ich fand es auch wirklich toll. Es ist aber auch ein relativ langes Buch, deswegen, also wenn man wirklich sagt, wir suchen uns eine Geschichte aus, wir erzählen jetzt eine eigene Geschichte von der ersten bis zum Happy End, bis zur letzten Seite, dann ist es auch nicht so kurz.
Wie kann ich mir denn das jetzt vorstellen mit Märchen? Habe ich eine Grundgeschichte, die ich dann erstmal vorlese und dann das Kind entscheiden lasse? Oder ist es ein komplett, also erfindet das Kind ein Märchen?
Es gibt eine Grundgeschichte und man kann eben auswählen, welcher Held man ist oder welche Heldin. Zum Beispiel, wo du lebst. Ich lese jetzt einmal vor, in einem hübschen Haus am Fluss, einem versteckten Baumhaus, einem Turm auf einem windigen Berg, einem Schuh am Ende der Dorfstraße, einer unheimlichen Spukhütte. Und dann wählt das Kind aus, okay, ich lebe in einem versteckten Baumhaus. Dann kommt die nächste Seite und da geht es dann mit der Geschichte weiter.
Das heißt aber, ich habe nicht ein bekanntes Märchenbuch. Also ich habe keine, sage ich jetzt mal, ganz bekannte Gebrüder Grimm-Märchen drin.
Genau, also das ist gar nicht. Es gibt halt die Grundgeschichte mit, wir basteln uns jetzt eine Figur, also wo lebe ich, wer bin ich? Dann wird halt so ein Schreckens, also in Anführungsstrichen ein Schreckensszenario entworfen mit, ein Dorf wurde verflucht und dann kann das Kind auswählen, welcher Fluch wurde ausgesprochen. Das ist schon sehr, sehr witzig, da möchte ich nichts vorwegnehmen. Dann auf dieser Heldenreise kann halt das Kind auswählen, welche Geschenke es erhält, weil es halt anderen geholfen hat. Also es hat diese Märchenelemente drin mit, ich gehe jetzt eine Heldenreise, ich helfe unterwegs noch anderen, da bekomme ich halt was Gutes zurück, was mir am Ende beim super Bösewicht helfen wird. Ich fand es mal wieder erfrischend und schön, überhaupt ein Märchen zu lesen. Dann glaube ich, gehen wir langsam raus aus diesen Mitmachteilen. Und ich gebe wieder zurück zu dir, Anja. Du hast noch ein Buch für 6- bis 9-Jährige.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich würde es tatsächlich ab 8 empfehlen, aber gleich dazu sagen, man muss gut lesen können, um dieses Buch zu lesen. So, und jetzt kommt der Titel und ich lese es genauso vor, wie es auf dem Buch steht. Ich möchte heute vorstellen, Tagebuch eines Überfliegers. Von Frauke Angel und Lilly Larange. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, es kamen die Bs gleich mehrfach vor im Tagebuch, weil wir haben eine Hauptperson männlich, das ist der Tomke. Er schreibt Tagebuch und er stottert. Und er berichtet eigentlich ganz normal von seinem Alltag. Es ist nämlich so, die Mutter von Tomke möchte, dass er sehr viel Therapie macht, damit er dieses Stottern in den Griff bekommt. Obwohl die Therapeutin schon gesagt hat, dass er einfach mal locker werden sollte und er einfach viel zu viele Termine hat. Es wird schon so unter Stress gesetzt, dass er einfach schon so unter Druck steht, dass er gar nicht locker sein kann. Darüber gibt es tatsächlich auch Streit in der Familie zwischen Mama und Papa, weil der Papa, der will, dass sich Tomke einfach mal mehr bewegt. Der möchte, dass er mehr Sport macht. Es ist allerdings so, Tomke hasst Bälle. Gut, es gibt auch noch andere Sportarten, aber der Vater kommt halt ständig mit irgendwelchen Bällen daher. Ja, es ist sehr realistisch auch geschrieben für einen, der stottert, weil diese Stotterbuchstaben werden ganz oft dann mitgeschrieben. Also wenn er erzählt, dass er etwas in der Schule erlebt hat und dort etwas zu jemand anderem gesagt hat, schreibt er diese doppelt oder mehrfach gesagten Buchstaben mit auf, sodass man sich wirklich auch reinfühlen kann. Wie ist die Situation gewesen? Wie hat er sie empfunden? Und er möchte natürlich nicht stottern. Das nervt ihn natürlich auch. Ja, und gleich zum Beginn des Buches ist es so, dass Tomke uns erzählt, dass seine Lehrerin der Mutter einen Zettel zugesteckt hat. Er hat das natürlich gesehen und denkt, ja, es geht bestimmt wieder um sein Stottern, dass da was getan werden soll. Ist aber nicht so, weil Tomke findet diesen Zettel und da steht drauf, wer stottert, ist nicht dumm und auch nicht allein. Diese berühmten Leute sind Stotterer. Wer hätte das gedacht? Und da liegen Fotos bei. Die meisten Fotos kennt Tomke nicht. Da ist zum Beispiel Marilyn Monroe, die gestottert hat. Die bezeichnet er als krass hübsch. König George, den findet er nicht so hübsch. Und Bruce Willis ist noch drauf. Und einen kennt er von einer CD, die seine Mutter hat. Es ist nämlich der Graf. Und da fällt Tomke ein, wenn sie diese CD im Auto anhören, der stottert gar nicht, während er singt. Und dann probiert Tomke das aus und das ist bei ihm genauso. Er stottert nicht, wenn er singt. Ja, so viel möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil es ist wirklich ein schönes Buch zu lesen. Es kommen noch die Nachbarzwillinge vor, die auch eine sehr wichtige Rolle in dem Buch spielen. Das sind die Schmischke-Brüder und Tomke weiß, dass die beiden einen anderen Schulweg als er haben und zwar einen weiteren Schulweg, weil die gehen in eine besondere Schule, weil die machen da irgendwas mit I. Die sind in einer Inklusionsklasse. Und die zwei, die sind einfach, wie sie sind. Die finden nämlich Häkeln cool. Das findet Tomke jetzt irgendwie nicht so cool, hätte er nicht gedacht. Und eine Person, die auch eine große Rolle in dem Buch spielt, ist ein Mädchen, das Rollschuh läuft und damit tanzt. Und damit wären wir bei einer Sportart ohne Bälle. Aber wie soll er denn den Eltern erklären, dass er eigentlich Rollschuh laufen möchte?
Es singt es ihnen, oder?
Oh, das wäre eine Idee, ja.
Ja, ne?
Ja. Also ich fand es wirklich ein sehr erfrischendes Buch, ein Mutmachbuch für Kinder, die stottern, aber auch ein Buch für Kinder, um vielleicht ein bisschen Verständnis für andere Kinder zu bekommen, wie es denen denn geht. Und wir haben wie so ein Comic-Tagebuch, ein bisschen wie Gregs Tagebuch. Das Schriftbild ist auch mal mit Großbuchstaben, mal mit Kleinbuchstaben, um die Betonung noch ein bisschen zu illustrieren. Wir haben Bilder mitten im Text auch mal. Also Tomke zeichnet in seinem Tagebuch sozusagen. Aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es ist relativ viel Text. Also es ist empfohlen ab 8 Jahren, aber man muss gut lesen können. Und wir haben zwar eine fast serifenfreie Schrift, aber wir haben dieses typische A, eben nicht das, was man in der Grundschule lernt, sondern das, was auf der Tastatur quasi abgebildet ist. Ein Nachteil finde ich in dem Buch, es ist nicht so dieses typische Schriftdeutsch. Also zum Beispiel, wenn er gibt's, also dort gibt's viele Sachen, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es gibt's, G-I-B-T-S am Stück geschrieben. Also es wird kein Apostroph mehr reingemacht. Das ist also nicht dieses typische Schriftdeutsch, was man aus Büchern kennt, ist vielleicht für den einen oder anderen ein Nachteil, aber ja, die heutige Zeit, so spricht man.
Ja, ein toller Titel. Also Identifikationsmöglichkeiten, nicht nur für Kinder, die selber betroffen sind. Du hast es gerade schon gesagt, Verständnis schaffen. Ich finde solche Geschichten immer toll. Selbst wenn ich selber nicht stottere, habe ich vielleicht andere Dinge, die mich selber stören oder wo ich ein Defizit habe oder mich unsicher fühle. Und dann können solche Geschichten, solche Mutmachgeschichten, mich auch dort unterstützen und Identifikationsmöglichkeiten geben, selbst wenn es jetzt das Stottern ist. Deswegen sind solche Geschichten immer ganz, ganz toll.
Ja, richtig. Wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Zwillinge aus der Nachbarschaft sind in einer Inklusionsklasse. Das heißt, die haben auch irgendeinen Hintergrund, warum sie gerade in dieser Inklusionsklasse sind. Und ja, es ist, nee, das verrate ich jetzt nicht, warum die in einer Inklusionsklasse sind, aber es ist auch eine andere Einschränkung, die nochmal thematisiert wird, nicht nur das Stottern, aber eben nur ganz am Rande.
Aber es wird dir, außer das Stottern im Titel des Buches, wird es jetzt nicht groß da irgendwie drauf hingewiesen mit das Stotter-Tagebuch oder so, dass das gar nicht so ersichtlich ist, sondern ein Kind könnte einfach auch zugreifen und dann, ich sage jetzt mal aus Versehen, ein Buch sich herausnehmen und danach wüsste es, wie sich ein Stotterer fühlt.
Auf jeden Fall. Also ich habe es dabei. Ich kann es euch mal zeigen. Es ist sehr ansprechend, finde ich, gestaltet für Kinder, das Cover. Und wir sehen wirklich, wir sehen zwar ein paar Buchstaben auf dem Cover, weil ein Junge abgebildet ist, der auf einem Papierflieger fliegt und der Papierflieger Buchstaben hinter sich herzieht. Aber man sieht überhaupt nicht, dass es ums Stottern geht, außer eben, dass der Titel das Tagebuch heißt. Aber es hat keinen Untertitel zum Thema Stottern. Gar nicht. Und wenn man hinten nur, also den Klappentext, kann ich euch jetzt auch mal einfach die ersten zwei Sätze vorlesen. Tomke schreibt Tagebuch, Lust zu sprechen hat er nämlich kaum. Und auf dem Klappentext kommt tatsächlich das Wort Stottern gar nicht vor.
Das ist ja auch schon für Leute, die nicht stottern, schwer auszusprechen.
Ja, richtig. Ja, jetzt haben wir ein Buch für gute Leser gehabt, also ab 8 Jahre. Katja, du hast jetzt noch für noch Ältere was dabei, aber ein Geheimtipp.
Also für mich ist es ein kleiner Geheimtipp, denn ich bin mehr oder weniger durch Zufall drüber gestolpert. Ich denke mir jetzt alleine, wenn ich mir das Cover anschaue, im Jugendbuchbereich, ich weiß nicht, ob das das Erste ist, wo alle zugreifen würden, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht mag eine von euch das beschreiben oder mich widerlegen oder unterstützen, je nachdem, wie ihr das seht.
Ich bin ja kein Fan dieses Tieres, sage ich, aber ich sehe eine Katze mit einem Mantel und einem Halstuch und im Hintergrund ein Oldtimer, würde ich jetzt schon sagen. Und es sieht so aus, als wird die Katze von einem Lichtstrahl oder von so einem Lichtkegel angestrahlt.
Vielleicht könnte das auch eine Lupe darstellen, der Lichtkegel sozusagen, dass man durch eine Lupe durchguckt.
Lupe, Lichtkegel im Scheinwerferlicht des Oldtimers. Alles gute Gedanken. Das Buch selber, wie gesagt, mit Schwarz und Weiß viel gearbeitet, vorne und hinten, ist eben nicht der typische Jugendbuch-Stil, optisch alleine schon. Mich hat es aber gerade wegen dem anderen Stil, wegen dem Oldtimer, dem Lichtschein, dieses Film-Noir-Feeling angesprochen. Und ich habe zugegriffen und ich habe es aber auch noch nicht lange bei mir auf dem Schreibtisch zu Hause. Lese es also auch noch nicht lange. Und trotzdem war ich eigentlich von der ersten Seite so begeistert, dass ich gedacht habe, ich muss es euch einfach vorstellen. Und es ist vielleicht ein bisschen nischig und ein bisschen mal was anderes, aber gerade deshalb könnte es auch mal ein kleiner Geheimtipp sein. Inspektor Maus, so ist der Titel, Inspektor Maus und der Gang in die Tiefe von Caroline Ronefeld, einer deutschen Autorin, die auch vorher im Fantasy-Kinderbuchbereich schon etwas geschrieben hat. Und in diesem Buch, ich habe schon vorhin das Stichwort Film Noir angedeutet, wir sind in Kratzburg, eine Hafenstadt. Könnte vielleicht ein bisschen klingen wie Hamburg, naja, wer weiß. Naja, wir sind in Kratzburg, eine Hafenstadt. In dieser Stadt leben Katzen. Also es ist alles bevölkert mit Katzen. Katzen, die sich wie Menschen kleiden. Deswegen auch deine Beschreibung von dem schicken Siamkater, den du da vorne drauf gesehen hast, mit den strahlenblauen Augen. In seinem Trenchcoat, er ist nämlich unser Inspektor Maus, unsere Hauptfigur. Und in Kratzburg ist ein schweres Verbrechen passiert. Ein Diamant wurde gestohlen und der befindet sich wahrscheinlich in den Fängen einer Verbrecherbande, die sich in der Kanalisation aufhält, deswegen auch der Gang in die Tiefe. Und unser Inspektor Maus, der wird jetzt auf die Suche gestellt nach dem wichtigen Diamanten und begibt sich dann eben in die Unterwelt. Und mich hat das einfach sehr, sehr erinnert an die Krimis aus den 30er, 40er Jahren. Also ich finde auch so, der Stil ist so ein bisschen aus den 20ern. Also jeder, der so historische Krimis mag und schon gelesen hat, wird da ganz, ganz viel wiedererkennen. Und wir haben dann eben tolle Figuren wie unseren ganz süßen Sergeant Fischgrät oder Syndikus Seidig, das ist ein sehr, sehr zwielichter Anwalt. Oder der Polizeipräsident heißt Puschel. Oder der Oberinspektor ist der Grobian Moore. Und die Bestohlenen sind Felix und Anastasia von Mounts. Also ihr seht schon, auch da wird gerne mit den Katzennamen und Katzenbildern gespielt. Überhaupt, die Sprache ist fantastisch. Eine ganz, ganz tolle Sprache. Zum einen werden eben tatsächlich diese, ja, wo wir sagen würden, eine Handbreit ist dann eine Pfotenbreit oder wie auch immer. Also auch das wird natürlich alles eingewoben in die Sprache. Tolle Wortschöpfungen, die Autorin da in diesem Katzenkontext gemacht hat. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in einem ganz klassischen, ja, historischen Setting, wo es dann eben ums Proletariat geht oder um Gewerkschaften, die den Aufstand proben.
Spielt das denn in Deutschland?
Das ist natürlich ein bisschen, da kommt dieses, deswegen habe ich das gerade versucht zu erklären, zwischen Fantasy und Realität, zwischen Katzen, die sich wie Menschen verhalten, aber dann auch Gewerkschaften gründen. Also die Autorin schafft so ein Mittelding.
Kommen denn überhaupt Menschen vor?
Nein.
Ah, okay.
Aber ich finde es jetzt auch ganz interessant, weil ich sehe jetzt dieses Buch und es ist bei uns nicht als Krimi oder als was Historisches oder Fantasy deklariert, sondern ich glaube, da hatten auch alle im Buchhandel oder in den Bibliotheken Probleme, das
total
einfach einzuordnen.
Ja.
Weil jetzt, wo du das so erzählst, habe ich als eher Hundemensch, ich oute mich hier öffentlich, auch Lust, dieses Buch zu lesen.
Also mich hat es von der ersten Seite her umgehauen, weil ich eben natürlich aber auch als Krimileserin oder als Film-Noir-Fan diese Welt faszinierend finde. Und diese Kombination zwischen diesem Charmanten, dass es dann alles Katzen sind, und auf der anderen Seite könnte ich genau das auch ignorieren, das habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also wir erkennen ja für die jüngeren Kinder diese sehr berühmte Reihe, die Warrior Cats. Ich denke, dass alle Familien da schon mal von gehört haben, das in den Bibliotheken oder den Buchhandlungen gesehen haben, wenn sie es nicht zu Hause haben. Das ist es nicht. Also wir sind hier nicht bei den Fantasy-Büchern von den Warrior Cats, wo wir diese Katzenclans haben. So ist es nicht, sondern es ist was ganz anderes. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, das, glaube ich, gut rüberzubringen. Diese Mischung zwischen totaler Realität, Historisches, Fantasie und es sind alles Katzen. Ich finde es ein bisschen skurril und gerade deswegen wahnsinnig faszinierend und eben doch was sehr, sehr, sehr Besonderes und etwas, was nicht viele auf dem Schirm haben. Nochmal, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, die Sprache ist toll, aber es wird mit sehr vielen Fremdwörtern gearbeitet. Ein paar habe ich schon gerade genannt, Proletariat, Gewerkschaft, Syndikat und das glaube ich nicht, dass ein 13-, ein 14-jährige Jugendliche diese Wörter kennt.
Ja, nicht alle wahrscheinlich.
Nicht alle, vermute ich. Das heißt, es ist durchaus anspruchsvoll zu lesen und muss eine gute Leserin sein, muss auch vielleicht Interesse haben, dann das ein oder andere Wort mir mal zu ergoogeln, wenn ich das noch nicht kenne. Und wenn das aber gegeben ist und ich Krimis mag, dann habe ich einen richtig großen Spaß dabei.
Es könnte natürlich aber auch ein Gesprächsanlass sein, wenn jetzt Eltern dieses Buch ihren Jugendlichen empfehlen, weil sie selber solche Geschichten vielleicht mögen, dass sie das hintereinander lesen und sich darüber unterhalten können. Und dann kann man natürlich auch gleich die unbekannten Fremdwörter zusammen besprechen.
Genau. Also Erwachsene, die historische Krimis, historische Geschichten mögen, vom Setting. Klar, das ist ein toller Anlass, dann mal gemeinsam mit der Jugendlichen das anzuschauen. Also mal was Besonderes, mal was anderes, mal ein kleiner Geheimtipp. Und wir enden, wie so oft eigentlich in unserer Podcast-Folgen, so eine kleine Tradition schon fast, mit einem Kindersachbuch.
Genau, ich habe ein Kindersachbuch mitgebracht, auch im Stil von einem Comic, was ich sehr erfrischend fand. Das Buch heißt Mensch, eine Zeitreise durch die Evolution, und verfasst haben es Susanne Schädlich und Michael Stang. Und wunderbar illustriert wurde es von Bea Davis. Erschienen ist es im Carlsen Verlag und es sieht nicht wirklich aus wie ein Sachbuch von außen, fand ich. Es steht nur groß drauf Mensch. Es sind unsere ganzen Vorfahren drauf, also der Homo erectus. Es ist auch ein Affe drauf, ein Neandertaler auch. Und es sieht halt einfach mal nach was komplett anderem aus. Ich zeige euch hier einmal das Cover. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal in eurer Bibliothek...
Oh, das ist sehr, sehr bunt.
Ja, aber nicht so quietschbunt.
Das stimmt.
Ich fand das sehr angenehm, auch von Weitem zu sehen. Okay, da sind viele verschiedene Personen drauf und jetzt will ich wissen, was das ist. Und das Tolle ist eben, also es ist ab 10 Jahren geeignet. Man sollte auch ein guter Leser sein oder halt es zusammen mit den Eltern anschauen, weil man kann sich einfach nur die Geschichte durchlesen, zu der ich auch gleich komme. Oder wenn man auch Interesse hat an Fossilien, wie ist die Menschheit entstanden und so weiter und so fort von der Evolution her, dann kann man sich auch noch das Sachwissen aneignen. Ich glaube, wir haben heute so die Wahlbücher und die Comicbücher auch ganz gut vertreten, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Also hier kann ich wählen, will ich nur eine Geschichte oder möchte ich auch noch das Wissen, das Hintergrundwissen dazu haben. Und wir begleiten Tali bei einer ganz besonderen Mission, zusammen mit so einem kleinen Computer, der halt die Zeitreisen möglich macht. Tali möchte die Großmutter überraschen mit einem riesigen, also die Großmutter wünscht sich ein schönes Familienfest, weil sie wird 80. Sie will alle Verwandten einladen, auch den nervigen Cousin, auch den blöden Onkel. Also Tali plant eben eine Zeitreise, weil es sollen alle Vorfahren dabei sein.
Das könnte aber in ein Riesenfest ausarten.
Dachte ich auch, warum, Tali, warum möchtest du so viele Menschen einladen? Aber Talis Reise beginnt 7 Millionen Jahre von jetzt, also rückwärts gerechnet. Da wird halt der erste Besucher abgeholt. Das war Tumai und das bedeutet zum Beispiel übersetzt Hoffnung auf das Leben in der Saga-Sprache. Es gibt zu den jeweiligen Vorfahren immer noch so eine Informationsseite, wann und warum die so heißen. Tumai zum Beispiel gehört jetzt nicht zu den Sapiens, sondern ist halt noch ein affenähnlicher Vorfahre von uns. Und ich dachte dann auch so, wenn Tali eben aus jeder Epoche da jemanden mitnehmen will, kann man das Oktoberfest nochmal neu machen. Aber es ist eben so, dass nur ausgewählte Vorfahren mit dabei sein dürfen. Es geht halt dann vom affenähnlichen Vorfahre zum Homo erectus, Neandertaler. Und man bekommt sehr viel Detailwissen einfach mit rein. Es steht halt immer wieder ein zum Nachlesen. Wie entstehen Fossilien? Also es geht nicht nur um dieses, wie ist der Mensch entstanden, sondern auch, warum können Forscher heute noch sagen, wie der Neandertaler ausgesehen hat? Also dass sie da halt auch neue Forschungsmethoden haben. Ich glaube, die Susanne Schädlich und der Michael Stang, die haben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Es kommt nicht von ungefähr, dass die auch über das Thema schreiben. Die haben wirklich Ahnung davon. Ja, ich war sehr begeistert auch von diesen Unterbrechungen mit den, einmal habe ich die Geschichte und dann halt auch wieder das Sachwissen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss dieses Sachwissen aber nicht lesen. Ich kann auch einfach nur den Comic durchlesen.
Genau, man kann die Seiten überblättern oder auch manchmal ist das die Seite so, oberhalb ist der Comic, unterhalb ist dann nochmal erklärt. Das kannst du auch überblättern. Manchmal wollte ich auch wissen, wie geht die Geschichte jetzt weiter oder wie sieht der nächste oder die nächste Vorfahrin aus. Dann habe ich erstmal den Comic ein bisschen weitergelesen und danach das Sachwissen einfach nochmal.
Das ist ein tolles Konzept, finde ich.
Ja.
Also Sachwissen parallel zu einer Geschichte zu erzählen, das bietet sich in vielen, vielen Bereichen an und dass ich dann, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht in dem Moment der Geschichte eher folgen möchte, etwas nochmal nachschlagen will. So als Sachbuchkonzept, das finde ich ganz toll.
Und als Comic dann auch noch. Das finde ich auch ein sehr spannendes Konzept.
Wir kennen das ja aus solchen Büchern, da wird auch viel mit Fotos gearbeitet, da wird ja ein Skelett gezeigt und hier, das ist alles gezeichnet. Ich schaue mir die Zeichnung an, sehe halt, okay, da ist nur ein Schädel. Anhand des Schädels haben die aufgezeigt, okay, der Typ war 1 Meter groß, der war so und so alt und dies, das und jenes. Und ich dachte mir so, wie können die das aus diesem Schädel herauslesen? Und 10 Seiten weiter wurden dann die Forschungsmethoden erklärt. Also das ist auch gut ineinander, dieses Konzept mit den Sachwissen. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe mir das nur wegen dem Cover mitgenommen, weil ich das sehr interessant fand. Ich hoffe mal, dass bei uns die Kinder dann auch immer wieder da zugreifen. Es steht bei Wissenschaft und Forschen, da stehen immer sehr, sehr viele Bücher und ich hoffe, dass es da nicht untergeht.
Es steht bei Wissenschaft und Forschen. Warum steht es nicht im Geschichtsbereich? Geht es da tatsächlich eher ums Forschen?
Also es geht ja auch um die Wissenschaft dahinter. Also wie sind die Wissenschaftler draufgekommen, dass vor 7 Millionen Jahren noch gar kein Mensch gelebt hat, aber unser affenähnlicher Vorfahre?
Okay, dann liegt der Schwerpunkt eher darauf.
Ja, es geht wirklich um Evolution des Menschen. Die Geschichte ist, die Oma möchte eine Party feiern. Tali will sie überraschen mit, ich gebe dir mal einen Vorfahre von 7 Millionen Jahren. Und das Sachwissen geht halt darum, wie sind Fossilien entstanden? Wie können die Wissenschaftler wirklich die ganzen Daten rauslesen, die wir heute wissen? Ich fand es mega interessant, auch für alle, die einfach nur daran interessiert sind, also egal welchen Alters. Aber unter 10 Jahren wird es schwierig mit selber lesen.
Ist, glaube ich, auch relativ dick, oder?
Es hat 78 Seiten, aber man kann auch gut unterbrechen, da man ja in diesen Zeitepochen,
ja, stimmt,
in Anführungsstrichen nicht feststeckt. Also man wird ja durch diesen kleinen Computer immer wieder mehr in die Gegenwart zurückkatapultiert, aber man kann auch sagen, okay, bei 3 Millionen Jahren machen wir erstmal Schluss für heute. Genau, dann enden wir jetzt ganz gut mit dem Sachbuch.
Heute hatten wir sehr viel dabei, vom Sachbuch, was wir gerade zum Schluss noch gehört haben, bis hin zu den Bilderbüchern, mit denen wir angefangen haben, wo man auch mitmachen konnte. Die nächsten Feiertage stehen vor der Tür. Wir wünschen euch schöne Ostern und hören uns im April wieder. Wenn ihr wissen wollt, was heute alles vorgestellt worden ist, haben wir euch nochmal alles in den Shownotes zusammengefasst und sagen damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Wenn ihr uns erreichen wollt, egal ob für Anregungen, Tipps, Fragen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.msb@münchen.de. München in dem Fall mit UE, aber auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.